Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge meines Podcasts The Walk of Brand, Marke macht Umsatz. Heute habe ich einen ganz tollen Gast bei mir, eine wunderbare Frau. Und zwar ist diese Frau nicht nur Expertin für Führungstraining, also Training, Coaching von Führungskräften, sondern sie ist auch Bodybuilding-Weltmeisterin. Mhm. Herzlich willkommen, liebe Frau Weimar.
Löchchen. Ich glaube, wir sind bei Du.
Auf jeden Fall sind wir bei Du. Liebe Grüße, schön, dass du da bist. Und zwar, ich habe es ja gerade angedeutet, auf der einen Seite Expertin, Coach, Coachin für Führungskräfte, auf der anderen Seite Bodybuilding-Weltmeisterin.
Ja.
Wie hängt das denn bitte miteinander zusammen?
Also spannenderweise hat das ganz viel miteinander zu tun, mein Lieber, weil ich finde am Sport, also ich war ja früher Profisportlerin, ich war mal Profitänzerin.
Das warst du früher schon?
Ich habe Dinge getan, die
so viele Sachen gemacht. Ja. Siehst du, das wusste ich zum Beispiel
gar nicht. Ja, siehst du, Überraschung. Ich war Profitänzerin und also Sport war immer schon Teil meines Lebens und ich dadurch, dass ich ja Tänzerin war, habe ich ja immer Für und Folgen. Mhm. Im Tanzen, wer kennt's, ne, wenn man sich auf die
auf
Füße tritt?
Das kennt man. Kenn ich noch, als ich für meine Hochzeit Tanztraining gemacht habe.
Ja. Ja, und es war für mich, ich bin sehr arm groß geworden, war immer schon ein Mensch, der sich sehr gern bewegt hat im Leben, also vom Körper her. Ich war immer neugierig, ich wollte immer nach vorne kommen. Ja, und irgendwann war dann die Tanzkarriere vorbei. Ich habe dann ein fettes Burnout gehabt. Hab dann überlegt, was machst du denn jetzt in dem Jahr, wo ich mir wirklich Zeit genommen habe. War nach 3 Monaten eigentlich wieder Taco, aber habe mir dann Zeit genommen für mich ein Jahr, habe mit Pferden gearbeitet und habe dann gemerkt, nee, ich muss mich mal wieder mehr auf mich besinnen. Dadurch kam das Führungskräfte-Coaching.
Ah, okay.
Dadurch kam das. Und dann habe ich für mich irgendwann vor anderthalb, also jetzt sind es ja fast 2 Jahre her, aber ich sage 1,5 Jahre vor dem Weltmeistertitel, bin ich halt aufgewacht. Mhm. Und so bin ich halt und dachte, so, jetzt willst du mal auf die Bodybuilding-Bühne. Weil ich habe immer schon Sport gemacht, war fitnessaffin. Und da mein Sohn damals den Bachelor of Arts in Fitnessökonomie gemacht hat, habe ich ihn gefragt, ob er Bock hat, seine erste Athletin zu formen. Der sagte, yo, Mom, let's go. Und okay, dann ist er losgelaufen, cool. 1,5 Jahre lang mit allem, was dazugehört.
Hat er natürlich auch eine super Referenz jetzt geschaffen.
Ja, dieser Weltmeistertrainer, das ist schon irgendwie ein bisschen cool. Ja.
Auf jeden Fall. Ja, ja. Jetzt ist natürlich Bodybuilding an sich ja ein Sport, den schiebt man ganz oft in so eine Schublade. Ja? Mhm. Und ich glaube, wenn man dich so sieht, das Letzte, woran ich denken würde, wäre, dass du irgendetwas mit diesem Sport zu tun hast.
Ja. Warum?
Ich weiß nicht. Also ich sehe dich so als zierliche Person, als zierliche Frau. Und wenn ich an Bodybuilding denke, dann sehe ich immer diese vollgepumpten, oft ja dieses männliche Bild auch da drin. Wie kommt das denn? Also du sagst immer Affinität zu Fitness gehabt, aber zwischen Fitnessaffin und ich werde Bodybuilding-Weltmeister.
Liegt der Wahnsinn. Da liegt ein bisschen der Wahnsinn, glaube ich. Ne? Den braucht man dann, um sowas zu machen.
Also, beschreib mal den Wahnsinn. Was ist denn das?
Also ich für mich ist so ein bisschen Wahnsinn, sich in etwas vielleicht auch reinsteigern zu können und einfach also wirklich visionär zu sein, zu sagen, ich kann mir das echt vorstellen. Mhm. Also ich sehe da Sinn hinter und ich will das einfach unbedingt. Also das war so klar für mich. Spannend ist ja, und deshalb gibt es diese verschiedenen Richtungen ja im Bodybuilding, es gibt verschiedene Klassen.
Mhm. Also es gibt Gewichtsklassen oder wie ist das?
Ja, also es gibt einmal dieses wirklich, das nennt man Bodybuilding, da will man andere Dinge sehen wie in der Bikini-Fitness. Ich bin Bikini-Fitness, so nennt sich die Klasse, ist aber Bodybuilding. Also ich trainiere genauso hart wie die Bodybuilder, Jungs. Ich weiß, ihr denkt jetzt alle, das ist nicht so, aber ist so. Ich gehe über meine Grenzen hinweg, weil du musst ans Muskelversagen kommen, um einen Muskel wachsen zu lassen. Mhm. Ganz spannend übrigens für die Führung. Also der Muskel wächst nicht im Reiz, sondern in der Erholungsphase. Mhm. Aber er braucht den Reiz, um die Info zu kriegen, vom Kopf wachse. Und da gibt es verschiedene Klassen. Und es gibt die Bikini-Fitness. Und da möchte man zum Beispiel nicht diese vaskulären Anteile haben, also diese Fasern in der Muskulatur sind, sondern die Rundung. Ja. Deshalb hat man noch einen höheren Körperfettanteil als jetzt Figurklassen, Physikklassen, Bodybuilding-Klassen. Und es gibt natürlich den Naturalsport. Mhm. Da geht es nur um Ernährung. Das mache ich. Und es gibt den, wo man ein bisschen noch nachhilft mit anderen Steroiden.
Ah, okay.
Und in diesem Sport ist das auch erlaubt.
Das ist legal.
Das ist legal, es sei denn, du bist in einem Naturalverband, da darfst du es halt eben nicht.
Okay, und du machst aber das natural.
Ich mach's über die Nahrung. Also sprich Kohlenhydrate, Fette, Eiweiße in einem bestimmten Gramm-Bereich. Also die Küchenwaage ist mein bester Freund.
Okay.
Ich bin auch auf Businessreisen immer mit der Küchenwaage und meiner kompletten Kühlbox unterwegs gewesen.
Okay.
Sehr challenging, aber Danke an alle Gastronomen, die es mitmachen. und so ist halt Bikini-Fitness halt meins. Also ich ist auch tänzerisch. Also ich sag mal, wo man den anderen Klassen so pose, pose ich halt so in der Bikini-Fitness, was wieder meinem Tanzen entspricht.
Okay.
Ist filigraner, femininer, man mag lange Haare da drin. Also es ist schon so ein bisschen der Barbie-Look, den man dann haben will.
Auch eine gewisse Choreografie, die ja da auch eine Rolle spielt.
Ja, man hat so Posen, die man einnehmen muss, aber wie man die jetzt einnimmt, also von der Pose, wie du in die andere kommst, das ist schon tänzerisch.
Okay.
Also fängst du an, mit den Armen zu spielen, mit den Schultern, bis du da drin stehst dann wieder, damit die Judges dich auch werten können.
Okay.
Jetzt und es glitzert, das ist schön.
Und es glitzert, das magst du. Gut, jetzt ist natürlich so, in anderthalb Jahre ist eigentlich gar nichts. Ne? Das ist eine Zeitspanne, wo man sich denkt, okay, da komme ich vielleicht mal in eine neue Sportart rein, wenn ich jetzt mit dem Tennis anfange oder mit irgendwas anderem. Anderthalb Jahre, ja, da kann ich mal vielleicht gut spielen. Aber dass ich Tennis-Weltmeister werde oder Wimbledon gewinne oder wie auch immer, das wird nach anderthalb Jahren auf gar keinen Fall funktionieren. Also würde ich jetzt einfach mal so unterstellen. Ne?
Ist auch so.
Grundsätzlich ist es ja aber auch in deinem Sport so, das bedarf ja eine ganze Menge an Disziplin, oder? Oder ist es dir einfach so leicht von der Hand gegangen? Nee, mit Sicherheit nicht.
Also ich bin so ein Wuselding.
Mhm.
Ich liebe das Chaos.
Mhm.
Ich mag auch Kontrollverlust total gerne. Ich finde das toll, wenn die Dinge aus dem Ruder laufen, weil dann fühle ich das richtig gut.
Okay, interessant, mag ich gar nicht.
Guck.
Also, nee, Kontrollverlust, ganz schlimm.
Ich find's toll. Also, es ist so wie Achterbahnfahren. Wenn es im Magen kribbelt, dann wird's gut, finde ich. Und das, aber auf der anderen Seite, Leben strebt ja immer nach Balance.
Genau.
Wichtig für die Führung. Wir müssen es ausbalancieren. Mhm. Brauchst du ja den Gegenpol. Und der ist Disziplin. Ich lieb's. Also, wenn Menschen Disziplin hören, frage ich immer, wie fühlst du dich, wenn du das Wort Disziplin hörst?
Mhm.
Wie fühlst du dich? Wie fühlst du dich, wenn du Disziplin hast?
Sehr gut. Sehr gut. Also ich bin ein sehr disziplinierter Mensch.
Ja.
Ich komme damit sehr gut klar.
Genau. Und dann gibt es die Menschen, die sagen, oh, tut weh. Weil dann muss ich auf meine Chips verzichten. So, und an dem Punkt, finde ich, macht Disziplin ja was Tolles. Es hält ja den Kopf frei, weil es ist stumpf. Also du arbeitest ja eigentlich nur ab.
Okay.
Auf der anderen Seite hat mein Leben so viele Facetten, dass ich froh bin, wenn ich mal etwas finde, wo ich einfach nur abarbeiten darf. Und deshalb meine Meinung zum Thema Disziplin, lernt es lieben. Es ist wichtig, weil nur über Disziplin bauen sich die Dinge auf. Ist übrigens auch was, wo ich glaube, wo viele Unternehmen dran scheitern, dass sie nicht an den Routinen festhalten und nicht diszipliniert sind. Die meinen ja, nach drei Tagen wieder die Welt muss man jetzt neu aufbauen und da haben wir noch eine Idee und da haben wir noch eine Chance. Anstatt zu sagen, bleib doch einfach mal bei dem, was du tust, leb mal die Konsequenzen davon und bleib mal on track und gib das. Ich meine, dein Kilimanjaro-Trip, den du da jetzt machen willst, den er mir eben verraten hat.
Ja.
Der braucht ja auch das. Der braucht nicht.
Der braucht auch
Disziplin. Ach, morgen kaufe ich mir nochmal ein paar neue Schuhe und übermorgen überlege ich mir, ob ich, wenn ich doch dieses oder jenes tue. Nee, dein Körper muss sich ja auch an die Dinge gewöhnen. Also wir diese Langeweile lieben lernen, finde ich. Oh, das ist toll.
Langeweile lieben lernen.
Das merke ich mir jetzt mal. Langeweile lieben lernen.
Nee, das ist gut.
Das ist gut. Hilft auf dem Weg zum Erfolg extrem.
Vielleicht ist das auch gerade so der Erfolgsschlüssel in einer Welt, in der wir ja leben, wo ja eigentlich nichts mehr langweilig ist. Ne?
Es
ist
ja, auch nicht mehr sein darf, so, ne?
Wir sind ja überflutet von Reizen. Ne? Also Aufmerksamkeitsspanne sinkt in, glaube ich, Zahlen. Mittlerweile liegen wir unter der Aufmerksamkeitsspanne von einem Goldfisch, so wie ich das, glaube ich, jetzt mal gelesen habe.
Der ist glücklicher als wir. Weil der vergisst das wenigstens, was er gemacht hat irgendwann.
Dem ist auf jeden Fall langweilig, weil der dreht sich wahrscheinlich immer nur im Kreis. Nein, aber gerade in Zeiten, wo ja so eine Reizüberflutung stattfindet, ist vielleicht Langeweile total cool. Ne?
Total cool.
Ja, aber ich glaube auch, dass wenig Menschen das aushalten können, gerade in so einer reizüberfluteten Welt.
Weißt du, warum ich glaube, warum das so ist? Weil sie nicht mehr mit sich selber sein können.
Mhm.
Die können ja gar nicht mehr alleine sein. Und das liebe ich zum Beispiel am Bodybuilding. Wenn ich auf dieser Maschine sitze, dann zähle nur ich und das Gewicht.
Mhm.
Und ich entscheide, ob ich das letzte Ding jetzt aus mir raushole oder nicht. Ich fahre zum Beispiel auch, das habe ich irgendwann angefangen nach dem Burnout, ich weiß nicht, habe ich damals meine Therapeutin gefragt, also ob ich jetzt mal in Kur fahren soll. Da hat sie zu mir gesagt, bist du bescheuert, das sind ja nur Bekloppte. Das sind ja nur Leute um mich rum, die mit ihrem Problem auf die Hand. Fahr mal lieber in Urlaub. Und da habe ich angefangen, ganz allein in Urlaub zu fahren. Und die Welt von außen kam auf mich zu, wie kannst du allein in Urlaub fahren? Was sagt denn dein Mann dazu? Und sag ich, ist mir doch egal. Weil es geht doch immer um mich.
Ja.
Und das ist was, glaube ich, was heutzutage echt nicht mehr en vogue ist und wo die Leute nicht mehr in der Lage dazu sind, mal mit sich alleine zu sein.
Das ist, glaube ich, ein Riesenthema, dieses Alleinsein können. Und wie du sagst, allein in Urlaub zu fahren, das ist ja eigentlich, also man wird da schräg angeguckt, wenn man alleine in Urlaub fährt. Ne? Leider teile ich dieses Schicksal mit dir. Ich hatte auch mal einen Burnout gehabt. Und mein Therapeut hat mir damals nämlich genau das Gleiche geraten. Hat gesagt so, guck doch mal, wie du das für dich lösen kannst. Ja, aber nicht im Sinne von, dass du auf andere guckst, sondern wie du das für dich in deiner Perspektive und für dich optimal lösen kannst. Und ich bin ja damals den Jakobsweg gelaufen.
Ach, wie toll.
Na? Ich habe ja dann wirklich innerhalb von 2 Wochen alles hier abgeschaltet, sage ich jetzt mal.
Und das geht, ne?
Das Gute ist, ich habe ja natürlich auch ein paar Mitarbeiter, da funktioniert das sehr, sehr gut. Mhm. Aber vorher dachte ich auch so, ja, das funktioniert gar nichts ohne mich. Und das lief wunderbar.
Es geht so. Hervorragend.
Und wenn du dann mal mit dir selbst dich beschäftigst, diese Langeweile, die am Anfang auch sehr anstrengend war und herausfordernd war, wenn du das aber überwindest,
das ist so schön.
Dann kannst du wunderbar mit dir selbst allein sein.
Ja, und dann geht es halt Richtung Selbstliebe und das ist halt wichtig. Also man sollte ja nicht deine Umwelt vergessen. Wir sind soziale Wesen, das ist ja wichtig, ja. Aber man sollte nicht seine Umwelt vergessen. Aber ich muss doch erstmal für mich sorgen. Spannenderweise, wenn der Flieger abstürzt, der Satz vorher war, sorgen sich erstmal für sich und danach um andere, erstmal für sich selber sorgen und dann um andere, da macht das den Leuten total Sinn.
Absolut.
Aber einfach mal zu sagen, wie gehe ich denn durchs Leben? Also auch Mütter, ja, die so doppelt dreifach belastet sind. Ich sage, Leute, ihr kommt doch mal bei euch an. Und wenn ihr nur 2 Minuten für die Tasse Kaffee habt, dann bleibt doch mal mit der Tasse Kaffee da sitzen, ja. Und gerade Manager, die sind ja im Dauerhamsterrad, ne? Ich habe jetzt witzigerweise, habe ich jetzt mit meinem Sohn zusammen so eine Sache jetzt, wir nennen das Managerschmiede. Da möchten wir mit Managern nach Fuerteventura für eine Woche und die komplett auf sich selbst zurückwerfen. Also Sport, Fitness, Sport, Ernährung und mentale Sachen, die ich dann mache. Und Fuerte gibt's nichts außer Lava. Da kann man nichts machen. Und wenn der erste Tag kommt und wir sagen, so, ab jetzt kein Alkohol mehr, dann gucken die auch alle ein bisschen komisch, weil das betäuben sich ja oft abends an der Bar. Ne?
Ein Riesenthema, ja, ne? Gerade bei Männern.
Ja, genau. Deshalb liebe ich Bodybuilding. Das für die Gesundheit.
Okay, jetzt gehen wir genau mal da rein, wie wir diese Disziplin und dieses mit sich selbst beschäftigen, mit sich selbst auseinandersetzen, wie wir das jetzt mal ins Business bringen. Weil was ich ja auch gelesen habe in der Vorbereitung auf das Interview, ist ja, dass du als ein Tool, sage ich jetzt mal, sehr stark mit Pferden arbeitest.
Mache ich sehr gerne,
im Führungskräftetraining, ja. Dein Motto ist ja Coaching statt Couching.
Genau.
Ne? Klar, direkt und ohne Räucherstäbchen-Mentalität, weil das ist ja genau das, was ja Führungskräfte, Manager, Topmanager, CEO, Boardmitglieder eigentlich nicht wollen, dieses Thema Räucherstäbchen-Mentalität.
Nee, die wollen halt schnell zum Ergebnis kommen.
Genau, sehr ergebnisorientierte Menschen. Ich zähle mich da auch ganz klar mit rein. Meine Frau beschwert sich immer, dass ich ja immer Lösungen finden muss und lösungsorientiert denke, wenn sie sagt, jetzt hör doch einfach mal zu, muss mir keine Lösung geben. Aber so ist man nun mal als Manager gepolt. Wie schaffst du es jetzt, sag ich mal, ich würde es mal als provokante Reise vielleicht auch bezeichnen, diesen Weg, sag ich mal, vom Pferdestall in die Vorstandsetage, beziehungsweise von der Vorstandsetage in den Pferdestall. Mhm. Erklär mal ein bisschen, wie das funktioniert und warum das Pferd überhaupt eine Rolle in diesem ganzen Kontext spielt.
Also Punkt 1, es wird sehr kritisch betrachtet. Also wenn ich das vorschlage, und ich schlage es immer vor, weil ich davon total überzeugt bin, weil in meinem Burnout habe ich ja mit Pferden gearbeitet und ich weiß ja, was es mir gelehrt hat.
Also selbst für dich in deiner Therapie
mit Pferden. Ich hab damals gesagt, ich möchte mit Pferden arbeiten. Und dann bin ich in einen Westernreitstall. Ich bin Cowgirl, also wie Yellowstone. Mhm. Das mache ich.
Okay.
Ich rutsche und spinne mit dem Pferd und gebe Vollgas.
Cool.
Ja, sehr cool.
Line-Dance auch?
Nee.
Nein?
Nee, vom Tanzen bin ich total weg. Total
hätte ich jetzt drauf gewettet.
Nee. Aber ist ja so ein bisschen wie Disco Fox in der Gruppe, ne? Also kann man schnell machen. Und damals habe ich halt über mich unglaublich viel an den Pferden gelernt.
Mhm.
Weil, und deshalb setze ich dieses Medium, also ich sehe das Pferd dann wirklich als Medium dahingehend ein, als Leadership Coach in Unternehmen. Und ich coach ja vom Teamleiter bis zu Vorstandsvorsitzenden von Konzernen, habe ich alles am Start, die ich auch alle sehr gern habe. Ist das Spannende am Pferd, die riechen deine Hormone und die hören deinen Herzschlag.
Okay.
Du kannst dich nicht maskieren.
Mhm.
Und wenn dann so ein sehr standhafte Führungskraft zu mir kommt, ich habe Feuer gemacht und selber dieses Image von sich selber hat, dass er vorausgeht und dass er der Tollste ist und der Beste ist, und das Pferd kommt, guckt ihn an, dreht sich rum und geht weg, weil er keinen Sinn macht für dieses Pferd, dann ist das eine klare Reflexion, die ziemlich wehtut.
Okay.
Und dann kommt doch schon mal, was macht denn der blöde Gaul da jetzt? Wieso geht denn der weg? Sag ich ja, du bist halt nicht spannend. Du versuchst gerade auch etwas zu tun, was du gar nicht bist. Du bist nicht authentisch.
Okay.
Also Pferde lieben authentische Dinge und Dinge, die Sinn machen. Und dadurch kannst du Pferden nichts vormachen. Ich habe zum Beispiel eine Situation, vielleicht ganz kurz nur angerissen.
Ja, bitte.
Es kam jemand, der mir dann erklärt hat, dass er total konfliktbereit ist. Er mag Konflikte, weil da reibt man sich und das ist toll und da passieren tolle Dinge. Mhm. Und dann bin ich in die Pferdeherde rein, dann kam das erste Pferd auf ihn zu. Und unser Unterbewusstsein ist ja riesig. Also wenn man sich so eine 11 Kilometer lange Straße denkt und überlegt, was ist davon bewusst, was ist unterbewusst, sind 5 Millimeter bewusst. Der Rest ist Unterbewusstsein. So. Und er reagiert natürlich auf das Pferd unterbewusst, reagierte er. Und was er tat, war, er ging einen Schritt rückwärts.
Ja.
Und dann habe ich in dem Moment gesagt, stopp, hast du mir nicht eben gesagt, du bist konfliktbereit, du findest Konflikte toll und gehst da gerne rein. Und das, da kann man nicht dran vorbei. Also das heißt, Pferde sind unmittelbar, sind 500 Kilo, sind sehr da. Die kann man auch, kann man auch keinen Schrank aufmachen zu oder reden wir morgen drüber. Wenn du vor dem Pferd stehst, hast du eine Aufgabe, da kommst du auch nicht dran vorbei, im wahrsten Sinne des Wortes. Pferde sind total Spiegel deines wirklichen Inneren, nicht dem, was du vorgibst zu sein. Und was ich da mit ihnen mache, ich beginne halt an ihren Führungsfähigkeiten zu arbeiten. Bist du überhaupt überzeugt von dem, was du tust? Weil du riechst dann anders für Pferde.
Okay.
Du schüttest andere Hormone aus.
Also stehe ich sozusagen dahinter.
Dafür ein, genau. Habe ich mein Standing, was ich habe, oder mir nur als Maske oder spiele ich es nur vor? Oder, und das Pferd riecht dich ja. Das riecht ja, ob du panisch bist, ob du ruhig bist, ob du souverän bist, ob du dazu stehst. Das hört den Herzschlag. In der Pferdeherde zum Beispiel werden die Herzschläge synchronisiert. Die haben alle den gleichen Herzschlag. Damit, weil Fluchttiere, wenn ein Herzschlag hochgeht, sie wissen Gefahr im Verzug.
Okay.
So, und jetzt stehst du nervös da und dann denkt das Pferd, ich muss den beschützen. Und lässt sich sicherlich nicht von dir führen, weil du bist faktisch erst in der Führung und Pferde machen das bildlich sehr schön, veranschaulichen das. Nicht, wenn du meinst, du bist in der Führung, sondern wenn dir jemand, Achtung, freiwillig folgt.
Okay.
Und nicht, weil du es auf der Visitenkarte stehen hast. Und wenn dann irgendwann der Punkt kommt, wo ein Pferd plötzlich freiwillig hinter dem Menschen hergeht, dann kommen schon öfter Tränen und so, die ganzen... Okay.
Und das ist das Ziel?
Das Ziel ist, bei dir selber anzukommen und deine echte Führungspersönlichkeit zu erkennen. Oder zu erkennen, ich will gar nicht führen, ich gehe mal lieber wieder in die zweite Reihe. Hatte ich auch schon.
Okay. Die weil eigentlich in eine Rolle gestopft werden, in der sie eigentlich gar nicht glücklich sind, vielleicht insgeheim.
Ich sag mal, der beste Vertriebler wird ja meistens Vertriebsleiter, ist totaler Nonsens. Weil als Vertriebsleiter hast du ganz andere Rollenbild zu erfüllen, als wenn du am Kunden arbeitest und jagen gehst. Ich nenne es immer Jagen. Ja. Dann bist du schon mal ein bisschen vielleicht auch eher der Farmer, so in die Richtung. Und am Pferd spürst du ganz, ganz irgendwann, wann die Momente sind, wo du sagst, oh, jetzt bin ich gerade glücklich und das tut mir gut. Und oftmals kann es auch dazu führen, dass man merkt, ich will eigentlich gar nicht führen. Ich würde mich in der zweiten Reihe viel besser machen, weil da kann ich mich besser leben. Ich reibe mich nicht so auf, siehe Burnout. Das sind ja Riesenthemen in Unternehmen, Krankheitsstände. Und da kommen ganz tolle Momente zustande.
Okay. Geht das nur mit Westernpferden oder ist jedes Pferd im Prinzip dafür prädestiniert?
Am Ende ist jedes Pferd dafür prädestiniert. Es kommt das große Aber. Alle Klassischreiter da draußen, wir haben euch alle lieb, wir Western-Leute. Western-Pferde sind einfach von vornherein besser sozialisiert und erzogen.
Okay, okay.
Also die würden eher stehen bleiben und weggehen, als irgendwie panisch werden. Also die sind einfach cool. Also ich habe gestern noch auf meinem Einjährigen im Stall, der hat Zeit geschlafen, habe ich mich draufgesetzt, der bleibt halt liegen. Wo andere Pferde in anderen Rassen, Gott, der Angriff, ich muss flüchten. Ne? Und die sind chillig so.
Würdest du jedem Manager, jeder Führungskraft so eine Art von Coaching empfehlen?
Also ich versuche darum zu kämpfen, wenn ich in ein Unternehmen komme, ich mache ja auch ganze Führungskulturen. Jetzt haben wir zum Beispiel, habe ich wieder ein kunststoffverarbeitendes Unternehmen, wo ich, wie die jetzt bei mir angefragt haben, wo ich ein Gespräch geführt habe. Die hatten vorher einen Diktator als Führungskraft. Keiner durfte entscheiden, ohne dass es über seinen Tisch ging. Hatte, also so wie er geschildert wurde, fast was Narzisstisches. Hat Menschen vor anderen, also wirklich runtergemacht und so.
Also alles, was eine gute Führungskraft nicht haben soll.
Genau. Und der war noch gar nicht mal so alt, der war irgendwie 52. Also ich war ganz überrascht. Und jetzt ist das Unternehmen verkauft worden. Ein neuer Geschäftsführer ist da und sagt, Leute, ich will partizipierende Führung haben. Ich will, dass ihr mitentscheidet. Und jetzt stehen die Abteilungsleiter da und sagen, geht das? Wir durften nie entscheiden.
Okay.
Und da baue ich jetzt eine Führungskultur auf. Und da habe ich auch gesagt, den ersten Tag, lass uns das Kick-off am Pferd machen. Weil da merke ich, ich sehe auch sofort, was da ist und womit ich dann weiterarbeiten kann. Also das ist im Unternehmen dann. Ich finde es ultimativ spannend. Kannst gerne mal kommen, wenn du magst. Ich schenke es dir.
Ja, komme ich gerne.
Nach dem Kili.
Nach dem Kili
oder
erst?
Vor dem Kili?
Vor dem Kili. Ich muss ja vorher im Prinzip mich ein bisschen selbst reflektieren.
Vorbei, schenke ich dir.
Nee, definitiv. Das nehme ich sehr gerne an. Ja. Jetzt ist es ja auch so, dass gerade bei Führungskräften und Managern oft ja die Kommunikation so der Schlüssel ist. Ne? Also sprich, wie kommuniziere ich zu meinem Team? Wie kommuniziere ich zu Kunden, zu Partnern etc.? Die Kommunikation ist ja oft nicht nur im Management oder im Business, sondern ja auch privat immer der Schlüssel von allem. Wie ist das oder wie trainierst du diese Kommunikation in deinen Trainings, in deinen Coachings?
Also ich trainiere sowohl am Pferd als auch so. Also im Endeffekt geht es um Wissenstransfer. Ne? Also ich bringe Menschen bei, wie unsere Gehirne funktionieren und dass zum Beispiel der wirklich sympathisch gemeinte Satz kein Problem im Gehirn macht, dass das Wort Problem hängen bleibt. Mhm. Also Gehirne können nicht speichern die nicht ab. Das heißt, du musst eigentlich lernen, positiv zu formulieren. Mhm. Also mache ich gerne.
Ist ja im Vertrieb genauso.
Genau. Oder wenn dieses Kind zur Straße läuft, ich mache das im Privatleben auch oft, dass ich ihm das Privatleben erkläre und du rufst, lauf nicht auf die Straße, wird das Kind auf die Straße laufen. Mhm. Du musst sagen, bleib stehen. Also klar zu kommunizieren, eindeutig zu kommunizieren, verbindlich zu kommunizieren. Und das kann man zum Beispiel am Pferd auch. Und hat das was mit einer inneren Haltung zu tun, die ich nach außen bringe? Gehe ich den Schritt verbindlich oder taste ich den an? Und so funktioniert es auch mit der Sprache. Sage ich, da, ich stehe dazu oder sage ich, ja, vielleicht, ich muss da nochmal drüber nachdenken. Doch, ich könnte mir vorstellen, dazu zu stehen. Also Kommunikation ist ein Riesenschlüssel zu einem positiven Miteinander auf jeden Fall.
Das Interessante ist ja, das, was du jetzt ja gerade gesagt hast, Kommunikation in Bezug auf Führung, ist ja genauso auch in der Markenführung. Ne? Also sprich, wenn man Marken führt, was ja mein Thema ist letztendlich, was wir für unsere Kunden tun, ist es ja genauso, dass die Art und Weise, wie du kommunizierst, wie du deine Botschaft an dein Publikum vermittelst, darüber entscheidet, ob das in dich investiert oder nicht. Und es ist völlig egal, ob es jetzt ein Mitarbeiter ist, der in dich als Führungskraft investiert, ob es ein potenzieller Kunde ist, der in dich als Dienstleister investiert oder ob es ein potenzieller Bewerber ist, der in dich als Arbeitgeber investiert.
Ne? Ja, oder der Zeit überhaupt mal in dich investiert, ist ja auch ein Investment.
Definitiv, genau. Grundsätzlich. Ne? Also nicht immer nur Geld, sondern dir überhaupt zuhören. Ne? Und das verstehen halt viele nicht. Und ich glaube, das ist auch der Punkt, wenn du als leitender Marketingdirektor, als CEO, Inhaber von einem mittelständischen Unternehmen, wie auch immer, das nicht verinnerlicht hast, dann ist es auch ganz, ganz schwierig, deine Marke richtig zu führen.
Ja, total. Also ich sag mal, also ich habe ja auch ich habe es angelesen, das, was ihr mir geschickt habt. Ja. Ich bin ja so, wie gesagt, so ein Abenteuer-Ding, ne? Ich lese da nicht durch, denke, lass mal kommen. Und so, und als dann da stand, keine grellen Farben, dachte ich so, bin ich eigentlich, ne? Und dann habe ich überlegt, was mache ich jetzt? Also ist ja auch irgendwo, gehört das zu mir, mein Auto ist knatscheblau und, ne, und so. Und das ist ja auch eine Form der Kommunikation. Mhm. Also wenn ich jetzt als kleine graue Maus sitzen würde, wäre das nicht ich.
Dann wäre das auch nicht authentisch.
Wäre das nicht authentisch, wäre das nicht ich. Und ich finde gerade, wenn man im Bereich Marken, ich habe ja auch seit 26 Jahren noch eine Marketingagentur, wenn man im Bereich Marken schaut, ich bin ja im Endeffekt eine Persönlichkeitsmarke. Also ich weiß, wenn ich den Raum betrete, ich falle halt auf. Und ich finde auch als Führungskraft, du musst halt eine Marke sein. Du musst authentisch sein, aber du musst was darstellen. Oftmals wissen aber die Leute durch ihre Prägung im Leben ja gar nicht, wer sie selber sind. Deshalb kippen wir ja auch manchmal, ne? Und das ist ja auch spannend bei Unternehmen. Wissen die überhaupt, wer sie selber sind? Genau. Was für eine Genetik haben die denn dahinter? Leben sie denn wirklich ihre Werte und kommunizieren sie auch ihre Werte? Also ich finde Kommunikation so wichtig und eben gerade im Bereich der Marketing.
Ich merke das immer wieder, wenn wir mit Unternehmern oder auch Marketingleitern sprechen, die dann erstmal einen Haufen Geld verbrannt haben im Marketing. Das passiert aber ganz, ganz viel. So, da habe ich schon so viel Geld verbrannt. Jetzt willst du mir auch irgendwas verkaufen. Schlechte Erfahrungen gemacht. Und dann merkst du ganz oft, dass die halt einfach willkürlich ihr Marketingbudget verprassen, indem sie halt einfach willkürlich kommunizieren, ohne eigentlich zu wissen, wer sie eigentlich sind.
Und vor allen Dingen, wen wollen sie überhaupt erreichen? Das geht ja sowohl bei Führungskräften wie bei dir im Job auch. Das heißt, wen möchte ich denn überhaupt erreichen und inwiefern möchte ich den denn bewegen? Will ich den emotional bewegen? Absolut. Ne, will ich wirklich zu einem Ziel mit dem Menschen kommen oder mit meiner Zielgruppe? Also ich glaube auch, oder ich bin der festen Überzeugung sogar, dass Menschen viel mehr über ihr Gehirn wissen müssen, wie ihr Gehirn arbeitet, ja. Wenn man zum Beispiel weiß, dass man, das kann man im Marketing einsetzen, das kann man in der Führung einsetzen, wenn man weiß, dass das Gehirn immer die Beweise für deine Annahmen sucht. Also wenn ich denke, es wird ein doofer Tag, dann gehe ich los und dann sage, ja, guck mal, da ist schon wieder ein Fleck
da. Suche ich genau den Beweis dafür, um das zu rechtfertigen.
Zu rechtfertigen, weil unser Gehirn will uns in Sicherheit bringen. Und gerade in der Markenführung ist es ja immens wichtig, Sicherheit zu transferieren, sympathisch zu sein, vielleicht auch manchmal ein bisschen provokativ. So bin ich ja mit meinen roten Nylons jetzt gerade. Und einfach ein bisschen Spannung auch zu erzeugen, aber die eher Neugierde weckt dann. Ne? Und das ist sowohl in der Führung, finde ich, immens wichtig. Ich muss ja spannend bleiben für meine Mitarbeiter und dass die dann nicht sagen, da kommt der oder die schon wieder, ne, um die Ecke. Und genauso ist es mit Marken. Ich sehe das auch so. Bin ich bei dir.
Es ist eine gewisse Inszenierung. Diese Inszenierung muss aber letztendlich auf einer authentischen Identität basieren. Weil sonst ist sie fake. Und früher oder später
spüren die Menschen das.
Eine Fake-Inszenierung auf.
Die spüren das auch, die Menschen.
Sowohl in der Führung als auch in der Markenführung.
Total. Ne? Also. Und wenn man weiß, dass wir drei Denksysteme da oben in unserem wunderbaren Computer haben, der ja der größte Computer der Welt immer noch ist. Also absolut, der größte Arbeitsspeicher da oben. Und man weiß, wir haben rationales Denken, ganz schlecht bei uns Menschen, ganz schlecht. Wir haben kreatives Denken, haben wir alle, sind wir mit auf die Welt gekommen. Nur leider wurde es uns, je nachdem, welcher Kultur wir groß geworden sind, abgewöhnt. Und das Letzte ist intuitives Denken. Ist eine riesen Ressource. Bedeutet, mein Gehirn vergleicht die Jetzt-Situation mit einer Situation, die vorher da war und hat sofort einen Schluss. Und das ist dieses Gefühl von, der ist nicht echt.
Weil das Bauchgefühl merkt, genau, ist das ja auch. Ne?
Ja, 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 wobei es ja von da gesteuert
ist. Ja, aber viele sagen ja, dass es eine Bauchentscheidung ist, aber es ist eigentlich gar keine Bauchentscheidung.
Also, nee, es ist eine Kopfentscheidung, die im Bauch mit Hormonen gesteuert, ein Kribbeln erzeugt oder Übelkeit oder so, genau, ja. Ja, ja.
Liegt daran, weil wir ja eine entsprechende starke Hirn-Darm-Achse haben, ne? Die ja letztendlich da auch...
Gleiche Anzahl von Nervenzellen wieder oben drin, genau.
Ja. Ja, allein der Unterschied zwischen Zahlen, Daten, Faktengedächtnis und Episodengedächtnis ist ja, glaube ich, 60.000 Mal so stark.
Das ist unfassbar, ne?
Das ist Wahnsinn.
Ja, weil das Gehirn dafür da ist, uns das Überleben zu sichern. Mhm. Das ist die einzige und die Hauptfunktion unseres Gehirns ist, dass wir uns entwickeln und dass wir überleben. Punkt. Das ist unsere, also vor allen Dingen dieses Überleben ist die Hauptfunktion. Und deshalb passiert es auch ganz oft, dass Menschen, die vielleicht, sage ich mal, einen hysterischen Chef hatten, später leider auch einer werden, weil das Gehirn abgespeichert hat, so ging es ja. Und dagegen, und das die Reflexion dann zu haben, zu sagen, ist dir eigentlich klar, was da gerade passiert? Spürst du das überhaupt noch? Und ist das gut? Und wie weit kommst du damit? Mhm. Und wie weit kämst du mit was anderem? Das ist dann halt, wo, finde ich, gutes Leadership-Coaching halt ansetzt. Ne? Zu sagen, ich würde gar keine Gesetzmäßigkeiten auf den Tisch legen, jeder ist anders. Aber es gibt halt Dinge, die funktionieren bei dem Menschen besser als bei dem anderen. Mhm. Und ich würde da auch nicht mit so einer Schablone, glaube ich, rangehen. Aber trotzdem gibt es gewisse Dinge, die unser Gehirn nun mal so macht, wie es tut. Und da geht auch kein Weg dran vorbei.
Wie ist denn das jetzt aber, oder wie wird das Team damit einbezogen? Wird das Team überhaupt mit einbezogen? Also sprich, nehmen wir mal jetzt an, ich mache jetzt ein Training, ich habe mich jetzt entschieden dazu, meine Führungsqualitäten zu verbessern, gehe dann in Coaching bei dir. Ja. Wie wird das Team denn abgeholt? Mhm. Kommt das dann mit? Macht man das alleine? Überträgt man das dann irgendwie mit Regularien, die man dann zu tun hat? Wie hängt das zusammen?
Sehr spannende Frage, weil es gibt das und das für mich. Also ich habe da keinen Schlüssel, wo ich sage, das muss immer so sein. Also es gibt, manchmal ist es so, dass ich Führungskräfte habe, die einfach spüren, ich komme nicht weiter beim Team. Die lassen sich dann selber coachen. Mhm. Und dann ist es eher so, dass ich mit diesem Menschen in Kontakt bleibe und in Resonanz bleibe und sage, so, erzähl mir, was hat sich verändert jetzt bei dir? Ich hatte zum Beispiel von einem großen Fußballwettenanbieter, hatte ich mal jemanden bei mir. Da gibt es ja verschiedene. Und da hat er gesagt, es bricht das Chaos hinter mir einmal aus. Und da habe ich nur mit ihm gearbeitet. Und die Welt hat sich im Unternehmen verändert. Es gibt aber genauso Unternehmen, wo ich jetzt zum Beispiel 2 Jahre dann drin bin als Coach, wo ich auch sogar mit den jungen Managern schon arbeite, die irgendwann die Senior Manager werden sollen, weil wir über Reife reden und so weiter, aber auch mit den Führungskräften und wir diese Themen dann ineinander verflechten und eine neue Kultur im Unternehmen generell erstellen. Also das ist sehr individuell, würde ich mal sagen.
Jetzt sprechen wir natürlich heutzutage ganz viel über Mitarbeitermotivation. Mhm. Ja, ich weiß, dass du das Thema Motivation kritisch siehst.
Ja.
Ne? Du stellst Disziplin vor Motivation.
Ich stelle Inspiration vor Motivation.
Du stellst Inspiration vor Motivation.
Eine gute Führungskraft muss inspirieren, muss sicherlich, wenn ich jetzt meinen Mitarbeiter, ich habe ja selber auch Mitarbeiter, wenn es dem mal schlecht geht, dann motiviere ich und sage, komm, wir kriegen das hin. Das ist eine kurzfristige exzentrische Motivation, die von außen, also eine externe, die von außen nach innen geht. Mhm. Aber meine Aufgabe als Führungskraft ist es, durch eine Inspiration, die ich leiste, intrinsische Motivation bei meinen Mitarbeitern zu wecken, weil ansonsten bin ich Babysitter. Ansonsten, also im Reiten zum Beispiel, wäre das ein Pferd, was ich ständig treiben muss, damit es in der Geschwindigkeit bleibt. Da gehst du kaputt als Führungskraft, das kriegst du nicht hin. Du hast so viel Druck auf dir drauf, dass du doch nicht das auch noch leisten kannst. Viel wichtiger ist es zu sagen, Skills wie Neugierde zu wecken im Mitarbeiter, Skills wie lösungsorientiertes Denken, ich habe Bock, Lösungen zu finden. Also meine Mitarbeiter, wenn die zu mir kommen und sagen, was soll ich denn jetzt machen, sage ich, weggehen, eine Lösung finden und mir vorlegen. Dann gucken die mich an, sage ich, nee, mach 2.
Okay.
Und dann kann ich immer noch entscheiden. Und dann fühlen die sich schon wieder gerahmter, sicherer. Und mittlerweile, ich rufe jetzt mittlerweile meine Anne an, sagt sie, Anne, ich bin heute den ganzen Tag unterwegs, pass auf, macht einfach mal, legt's mir vor und packt mir in den Nacken, dass ich darauf reagiere. Also ich lasse mich dann auch gerne mal von meinem Mitarbeiter führen. Deshalb finde ich Motivation intrinsisch sehr wertvoll. Ja. Extrinsisch immer nur, wenn es wirklich mal schief geht, dass ich das mache. Aber ich muss vor allen Dingen Inspirator sein und dann Disziplinen auferlegen, die eben stumpfes Abarbeiten, wo man sagt, ist jetzt mal stumpf, ist auch mal schön, dass es mal stumpf ist.
Aber muss ich denn Inspirator sein? Also muss ich inspirieren? Kann ich keine gute Führungskraft sein, wenn ich nicht der inspirierende Leader bin?
Dann bist du vielleicht Führungskraft im Sinne von prozessorientierter Führung, aber dann bist du nicht derjenige, der visionär etwas, glaube ich, in Sphären vorantreiben kann, wo es durch Eigenkraft läuft. Weißt du? Ich finde Inspiration extrem wichtig.
Kann ich selber, wenn ich jetzt sage, okay, ich habe es jetzt geschafft, entweder bin ich einfach eine Top-Führungskraft oder ich habe es durch Trainings und Coachings geschafft, eine tolle Führungskraft zu sein, liegt es aber trotzdem auch oft am Gegenüber, also an den Mitarbeitern. Du kannst ja solche und solche Mitarbeiter haben.
Absolut.
Wie ist dieser Kontext zu verstehen?
Also was ich auch immer erkläre, ist, du wirst nie nur Top-Performer im Team haben. Also ein Team ist für mich aus drei verschiedenen Charakteren zusammengesetzt. Einmal Top-Performer, das sind die wenigsten. Die wirklich sagen, ich will und jetzt gehe ich und ich gehe noch die Meile mehr. Und ja, die wirklich performen wollen, das sind für mich diese Leistungssportler. Kandidaten im Unternehmen, dann hast du ein größeres Feld an, ich nenne die immer die guten Soldaten, die 8 to 5 machen, du weißt, da gibt es keine Probleme, da ist, ich sag mal, der Teller leer gegessen, also da ist der Schreibtisch aufgeräumt, die Prozesse wickeln sich ab, aber es passiert auch nichts Spannendes bei denen.
Ich gehen auch nicht die extra Meile.
Ich finde die super, ich finde die toll, weil die lassen, das sind die Ruderer auf dem Boot, weißt du, die das Ding vorwärts bewegen. Der vorne, der sagt dann, komm, lass uns doch schneller rudern, ich will jetzt nach da, ich pack auch noch mit an. Und du wirst immer destruktiv im Team haben. Die Kritiker, die wirst du immer haben. Du musst halt aufpassen, dass der mittlere Teil nicht zu den Destruktiven läuft, sondern sich eher orientiert nach vorne. Und ich finde die Destruktiven hier und da auch ganz gut, wenn sie konstruktiv dabei bleiben. Also wenn sie sagen, Leute, sag jetzt mal, ich wäre jetzt so der Visionär, ich sage, boah, ich würde gerne jetzt ein Haus, ein Bürogebäude bauen, was fliegen kann. Und dann kommt der Destruktiv und sagt, haben wir überhaupt kein Geld für. Die sind ja wichtig. Die müssen ja auch hier und da Tendenzen haben dürfen. Man muss aufpassen, dass es nicht nur destruktiv ist.
Ja, ich sag mal, destruktive im Sinne von einer Schutzfunktion. Ja,
das ist in Ordnung, aber es gibt ja die richtig destruktiven.
Aber es gibt ja auch welche, die ja auch so ein Team vergiften können. Ne? Also ich sag mal, wir haben sowas auch schon in unserem Team gehabt, ne? Weil ich sag mal, ein fauler Apfel
kennt man ja, steckt das Obst.
Geht ganz, ganz schnell sozusagen auf den ganzen Korb über. Ne? Und ich glaube, das ist etwas, da kannst du noch so eine tolle Führungskraft sein.
Ist ja Verweigerung.
Das ist
ja Rebellion und Verweigerung.
Rebellion ist das eher, genau. Ne? Und ich glaube, das ist auch ein ganz, ganz wichtiges Thema, gerade in Sachen Führung, sein Team und die einzelnen Mitglieder auch zu sehen.
Zu erkennen. Und dann die es wirklich wollen oder die auf jeden Fall dabei sind, auch zu schützen. Ich finde das wichtig. Und das ist auch was ich ganz, ganz oft den Unternehmern sage, wenn ich ins Unternehmen reinkomme, ihr werdet die Reise nicht mit den gleichen Menschen beenden, mit denen ihr angefangen habt, weil ihr werdet euch von Menschen verabschieden müssen, die einfach nicht dazu in der Lage sind. Also ich habe auch mich jetzt leider von einem Menschen in unserem Unternehmen verabschieden müssen, weil er einfach vom Kopf her diese ganze KI-Sachen etc., was kommt, das hat er nicht gebacken bekommen. Und ich habe mit aller Wertschätzung habe ich gesagt, es tut mir sehr leid. Ich als Mensch möchte diesen Schritt nicht gehen, aber als Unternehmer, ich werde diesen Schritt gehen. Ich gehe diesen Schritt jetzt und es geht auch keinen Weg dran vorbei. Nein. Wir müssen uns trennen. Und er war sicherlich kein Destruktiver, aber er kam nicht mehr mit. Und das ist auch spannend, wenn man eine Pferdeherde sieht und man sieht, wie eine Pferdeherde aufgebaut ist, dann hast du auch immer ein, zwei Leitstuten, je nachdem, ob die eine schwanger ist oder nicht, die wechseln sich ab.
Okay.
Dann hast du dieses Gros, dann hast du den Hengst, der ist halt zum Anpaaren, also sprich vermehren und kämpfen da. Und wenn einer zu schwach wird, dann bleibt er irgendwann weg und er stirbt. Der wird gefressen.
Die lassen den sozusagen dann auch.
Absolut, weil die Sicherheit der Herde wichtiger ist. Und das ist natürlich, und das ist vielleicht auch ein Punkt, den ich eben nicht erwähnt habe, die Natürlichkeit in der Führung. Die lernt man in so einem Herdenverband bei den Pferden zu merken, ach, so einfach kann Führung sein. Oder auch, ach, so viel Standing braucht es bei mir. Aber auch zu wissen, du wirst nicht jeden mitnehmen können. Und dich bewusst auch von Tendenzen zu trennen, die den Weg einfach versperren. Die stellen sich ja teilweise in den Weg. Die wollen ja richtig boykottieren.
Absolut.
Und zu sagen, okay, ich schütze jetzt mein Team und ich werde mich jetzt verabschieden von diesem Menschen. Das ist völlig legitim, wenn ich.
Also und muss man auch gehen an diesen
musst
Weg.
Musst du. Ja, auf jeden Fall.
Für das einfach, wie du sagst, für die Herde ist es dann die richtige Entscheidung. Und das zählt halt auch zu einer guten Führungskraft, solche Entscheidungen auch tragen zu können.
Viele Führungskräfte, die gerne einen guten Job machen wollen, die unterschätzen aber Konsequenzen. Das ist auch was ich ganz oft in Unternehmen bin, die dann sagen, ja, aber es gibt ja keine Konsequenzen, wenn das nicht erfolgt. Und sage ich, ja, dann müssen wir uns jetzt mal hinsetzen und überlegen, was könnte denn die Konsequenz sein, aber ihr müsst es auch tun. Und da ist oftmals die Angst dann, ja, kann ich ja nicht machen. Doch, kannst du. Du darfst das aus dem Grund, weil du die Herde schützt. Ja, weil du das absolut Co. absicherst.
Genau. Definitiv. Nee, sehr, sehr guter Vergleich. Spannender Vergleich.
Deshalb finde ich Pferde schon cool. Also du kannst da sehr viel dran erklären. Ne? Das ist einfach so.
Wenn wir beim Thema Führung und Geschlechterunterschiede sind, gibt es die? Also gibt es Unterschiede zwischen männlicher und weiblicher Führung?
Absolut.
Die da wären?
Also was ich ganz spannend finde, ist ja, dass wir alle heute gerne gleich wären. Aber wenn die Natur das wollte, wären wir gleich. Mhm. Sind wir aber nicht. Also wir haben ja noch alle unterschiedliche Geschlechtsmerkmale.
Ja.
Also wenn die Natur wollte, dass wir alle Hermaphrodit wären, wären wir es. Sind wir nicht.
Absolut.
Und ich sage immer so schön, so für mich ist das so ein Wort, so ein Höhlengehirn. Also ganz platt gesagt, guck mal, wie Frauen shoppen und wie Männer shoppen. Mhm. Nehmen jetzt mal das Klischee.
Absolut.
Männer wissen, was ihnen passt. Männer wissen, welche Marken sie tragen. Die bestellen davon am besten 3 Hosen. Ich bin auch so ein Mann. Also ich bin sehr männlich da drin. Ich weiß genau, das und das steht mir, das und das passt mir. Dann kann es auch mal sein, dass ich 3 Jeans von der gleichen Marke im Schrank habe. Und Frauen sind ja eher die, die in der Höhle dafür da waren, wenn die Männer jagen waren. Also sprich, stringent ihren Weg. Mhm. Ich sag mal, Keule, Dino, reinziehen, essen, vermehren, schlafen. Mhm. Waren die Frauen, die haben gepflegt. Die haben sich um die Bären gekümmert, die haben Nüsse gesammelt, also Bären im Sinne von Essen, ne? Die haben geguckt, dass das Feuer anblieb. Also die hatten ganz viele Arme und Beine. Mhm. Und Männer hatten halt ihre Jagd und ihre, wir müssen den Stamm erhalten. Ja. Und das gibt's immer noch bei uns. Und so ist es auch in der Führung. Also Männer sind einfach klarer in der Ansprache. Ist so. Frauen Frauen haben leider eine kleine Schwäche. Die nehmen sehr, sehr gerne Dinge persönlich. Also beziehen das auf sich und sind sehr selbstkritisch. Mhm. Sehr selbstkritisch. Wo Männer so ein bisschen stumpfer sind. Und deshalb ist da die Kommunikation auch oft schwierig. Weil wir müssten eigentlich lernen, eine andere Sprache zu sprechen.
Okay.
Ich habe jetzt vor kurzem in einem sehr, sehr großen Unternehmen, was weltweit agiert, habe ich zum Beispiel eine Nachhaltigkeitsabteilung gecoacht. Führende Person ist ein Mann und sonst nur Frau.
Okay.
Schwierig.
Sehr schwierig. Andersrum wahrscheinlich auch.
Andersrum sicherlich auch. Du musst als Frau wirklich, also ich habe mal 7 Jahre in einem 5-Mann-Brokerhaus gearbeitet. Da habe ich mir Dinge angucken müssen. Also MeToo damals war noch nicht da.
Ja, ja.
Ich habe jedes Mal vor Weihnachten klar machen müssen, dass ich nicht mit aufs Hotelzimmer gehe und so. Also wirklich, es war so. Es ist auch okay für mich, ja, aber es ist einfach anders. Es ist anders.
Ich glaube, das ist auch generell diese ganze Debatte und so weiter.
Ach, ich glaub, entspannen das, alle, oder?
Ich sag mal, grundsätzlich ist es so, alles ist bis zu einem gewissen Maße ja okay, ja auch in Ordnung, darüber zu diskutieren.
Ein bisschen Spaß haben, finde ich, wirklich. Ja.
Aber man kann auch alles extrem sehen. Genauso wie in der Politik ein Rechtsextremist nicht gut ist, genauso ist ein Linksextremist scheiße. Ne? Und genauso ist es da halt eben auch. Und wie du sagst, dann sollen sich mal entspannen.
Ich mal entspannt, dass man wieder mal ein bisschen Spaß auch miteinander haben kann, ein bisschen lustig ist. Ich meine, Übergriffigkeiten dulde ich in keiner
Natürlich
Art und Weise.
Nicht,
aber auch nicht von Frau zu Frau oder von Mann zu Mann oder von
Egal wie.
Also auch verbale Übergriffigkeit halt nicht, im Sinne von, bring bitte jetzt nicht hier in meine Privatsphäre ein, hat auch für mich nichts mit sexueller Übergriffigkeit zu tun. Ich finde, man muss einfach ein gutes Gefühl haben, wo sind die Grenzen des anderen und die wahre ich mal. Ne? Das ist das Wichtige, auch in der Führung, ne? Egal in welchen Themen. Egal
das
in welchen
ist auch Themen. Diese Gender-Thematik und sowas. Ne?
Ich gender nicht.
Wir wollen ja nicht über Politik reden, aber ich weiß
gender nicht.
Aber kurze Anekdote dazu. Ich war vor 2 Jahren in Südafrika und bei einer ganz, ganz tollen Familie. Wir haben zusammen ein schönes Barbecue da gemacht und dann kam es irgendwie zu dieser Gender-Thematik. Ja? Und dann habe ich dann gefragt, sag mal, wie ist denn das bei euch eigentlich?
Ja.
Ne? Und dann sagt er zu mir, Thomas, we have real problems. nur so viel dazu. Ja. Also, deswegen, also wir haben da auch nichts mit am Hut.
Weißt du, was ich finde, was das ist? Das sind First World Problems.
Ja, definitiv.
Wirklich, es sind First World. Also bei jedem Workshop, den ich gebe, ist erst, weil ich sage, ich bin, also erstmal erkläre ich, worum es geht, dann sage ich, wer ich bin und dann sage ich, ich gendere nicht. Punkt. Ich diskutiere da auch nicht darüber, ob wir hier gendern. Ich tue es nicht, ist mein Workshop, meine Regel.
Jeder kann ja machen, was er will.
Ja, genau.
Nicht.
Genau.
Gut, da sind wir uns schon einig, was das
sehr
angeht.
Sehr schön, freue ich mich.
Grundsätzlich ist es ja so, dass diese Unterschiede in der Führung ja aber trotzdem auch gelernt werden müssen. Berücksichtigst du das auch in deinen Coachings?
Was meinst du mit gelernt werden müssen?
Naja, also sagst du ja gerade, es ist schwieriger als Mann 20 Frauen im Team
Ach so,
zu coachen.
Okay.
Genauso aber auch eine Frau coacht 20 Männer. Gehst du darauf ein in deinen
Coachings? Ja, auf jeden Fall, also, weil ich finde, Mann muss Frau lernen und Frau muss Mann lernen. Weil Frauen zum Beispiel, wenn Männer...
Mario Barth, ne? Hat das doch immer gesagt, ne? Mann, Frau, Frau, Mann.
Ja, genau, der hatte früher so ein Bühnenprogramm.
Diese Übersetzung.
Stimmt, ja, genau. Ja, das ist
aber da ist ja was Wahres, genau, ist was so. Wahres dran.
Es ist so. Und das wirkliche Problem ist, dass Männer, wenn die zum Beispiel einen Konflikt miteinander haben, dann sind die rein argumentativ. Und wenn das Ding argumentativ beseitigt ist, dann man den Haken dran, ist das Ding gegessen. Frauen haben erst diesen Konflikt verarbeitet, wenn sie ihn emotional verarbeitet haben.
Okay.
Die gehen damit nach Hause. Mhm. Die müssen das verarbeiten. Das braucht einfach länger. Und wenn der Mann dann denkt, ja, wir haben jetzt darüber gesprochen, alles gut, heißt das nicht, dass es auf der anderen Seite so ist. Genau.
Okay.
Also ich war auch schon in einem Unternehmen, wo ich ganz klar gesagt habe, pass auf, die Person kommuniziert so und so, meines Erachtens nach, die kündigt irgendwann. Ja, nee. Und dann ist es halt passiert. Es ist nicht, dass ich recht habe, aber darum geht es nicht. Es geht nur darum, dass ich einen anderen Blick dann für diese Art und Weise habe und schon merke, nee, da ist noch was nicht verarbeitet. Ne? Wo während in der Chefetage, haben wir doch drüber geredet. Mhm. Ist doch jetzt klar. Klar schon, aber noch nicht verdaut.
Verdaut. Okay. Ich habe mir noch so einen Begriff rausgepickt. Brain Change Management.
Cool, da habe ich mir einfallen lassen. Den kennst du überhaupt nicht, glaube ich.
Ja, den habe ich mir ja hier von dir
rausgepickt.
Deswegen, ich fand den cool.
Ja, fand ich auch.
Brain Change Management.
Ich habe mittlerweile überlegt, ob ich ihn wieder wegtue, weil ich denke, das klingt so sphärisch, aber es geht darum, deinen eigenen Kopf zu ändern. Mhm. Also, dass du wirklich lernst, wie arbeitet mein Gehirn, also Neurobiologie, wie arbeitet mein Gehirn und wie kann ich Synapsen neu verketten miteinander, neu miteinander verbinden, dass ich anders denke. Weil unsere Gedanken machen unsere Gefühle und unsere Gefühle machen unsere Handlungen. Das heißt, ich muss bei meinen Gedanken ansetzen.
Okay.
Und wenn ich zum Beispiel, ganz simples Beispiel, morgens als Städter aufwache und da regnet es draußen und denke, what the fuck, was ein Kack. Ja? Dann gehe ich ja schon von meinen Gefühlen her, dann kommen die negativen Hormone, dann geben die mir ein schlechtes Gefühl, dann mein Gehirn sucht ja nach Beweisen für meine Annahmen. Ja, guck mal, da ist noch ein Hundehaufen, über den bin ich jetzt fast reingetreten. Und dann kommen auch meine Handlungen. Ich werde sicherlich passiver agieren, als ich es tun würde, wenn, so, jetzt bist du Landwirt und hast gestern Abend die Gülle aufs Feld gebracht und am nächsten Morgen regnet's. Da machst du einen Fass auf und sagst, Uschi, hol dir Rotkäppchen-Sekt raus. Ja,
absolut.
Ja? Und das ist halt, da kann ich ja meine Gedanken steuern. Ich könnte ja genauso gut in der Stadt dann sagen, ach, guck mal, es regnet. Ja, dann kriegen unsere Bäume, unsere Parks endlich wieder Wasser. Also Brain Change Management heißt für mich, ich bin der Manager meines Gehirns und deren Synapsenverkettung. Weil das ist Neuroplastizität, das Gehirn baut sich ständig um. Und das ist jetzt das Spannende und das ist ein Riesenthema für mich in der Führung, ist nämlich Selbstverantwortung. Sprich mir gegenüber, ich bin selber dafür verantwortlich, was ich denke. Ich bin selber dafür verantwortlich, wenn ein Mensch mir begegnet, ob ich mich entscheide, freundlich zu sein oder ob ich mich, der denke, der guckt schon so komisch. Da bin ich selber für verantwortlich. Und deshalb bin ich der Manager des Change-Prozesses in meinem Gehirn.
Hat das ein bisschen was mit Brainwashing zu tun?
Wie verstehst du Brainwashing?
Naja, es ist so ein Begriff ja oft, gerade in Vertriebsveranstaltungen und so weiter, werden ja auch genau diese positive Denkweise oder die positive Denkhaltung ja kommuniziert, was ja viele dann wieder so ein Brainwashing-Seminar.
Ist so ein bisschen sektenartig.
Ja, genau. Dann,
ne? Also ich bin ja selber in der Bankenwelt groß geworden. Ich muss gestehen, ich finde es furchtbar, weil du hast auch mal einen schlechten Tag und du kannst nicht immer happy after sein. Ich habe im Moment 3 verschiedene Unternehmen, die ich leite und mache jetzt noch ein Fitnessstudio auf in 2 Wochen. Heute sind die ganzen Möbel kaputt gegangen. Also du kannst nicht immer positiv sein. Das ist auch zum Beispiel. Und das finde ich ist so ein bisschen, schmeißt euch alle eine Happy Pill ein und wir sind jetzt alle gut gelaunt. Das funktioniert nicht. Du musst es trainieren, Disziplin dir auferlegen. Du musst Routinen schaffen, andere Routinen. Derjenige, der jeden Abend die Routine hat, mit der Schiffstüte auf der Couch zu sitzen und die Beine hochzulegen, sieht bestimmt anders aus, wie der abends ins Fitnessstudio geht. Oder der noch eine Runde um den Block geht. Und das ist was ich halt meinem Gehirn auch aneignen kann. Ich kann lernen, wie ich lösungsorientiert denke. Also ich habe zuletzt, ist mir was an der Tankstelle passiert. Kurze Anekdote. Ich hab geparkt und zwar war da eine Tanksäule. Und da war eine Tanksäule, die war frei, die war besetzt. Ich wollte vorbei, sehe, der fährt los, habe ihm nett gewunken, gucke in den Rückspiegel, kein Auto, fahr zurück. In dem Moment schießt ein schwarzer Wagen von hinten, ich auf die Bremse getreten, es hat noch nicht mal gepiept. Ich gehe rein, der Fahrer kommt in die Tankraststätte rein und schnauzt mich an, dass ich ja fast in seinen Wagen gefahren bin. So, jetzt kann ich mich aufregen, kann so richtig einen Streit haben. Ja. Ich habe mich dazu entschieden, und das ist das, die Entscheidungen machen unser Leben, zu sagen, ist ja nichts passiert. Mit dem Ton. Dann wollte der nochmal, dann habe ich ihn angeguckt, sage ich, nochmal. Ist doch nichts passiert, ich wünsche Ihnen einen schönen Tag, bin ich gegangen. Und das ist das, was ich finde, was ein gesundes, positives Denken ist, nämlich zu sagen, ist was passiert, dann muss ich Aktion machen, dann muss ich auch mal in Rage kommen, weil Adrenalin ist wichtig, oder gucke ich da objektiv drauf?
Ja, ich sag mal, ich selbst habe mich früher immer aufgeregt über verschiedene Dinge, ob es jetzt Stau ist, ob es jetzt sonst was ist. Ja. Ich bin mittlerweile einfach so, dass ich mich dahingehend konditioniert habe, Dinge, die ich selber in dem Moment ja nicht ändern kann, irgendwo auch zu akzeptieren. Mhm. Ne? Weil ich sag mal, Aktionismus, wie du sagst, ist gut, aber vertaner Aktionismus ist meiner Meinung nach nicht so cool.
Nee, ist Bullshit.
Ist Bullshit.
Unnötige, Energie,
vertane Energie.
Genau, ne? Vertane Energie, falsche Hormone, die freigesetzt werden. Und ich finde sowieso, die Leute sprechen ja auch ganz viel von Loslassen heute. Mhm. Ne? Um loszulassen, musst du erstmal annehmen können. Mhm. Du musst annehmen, zu sagen, die Situation ist, wie sie ist. Und dann kannst du überlegen, handle ich? Mhm. Kann ich was dazu beitragen, dass es besser wird? Oder lasse ich davon los, drehe mich rum und gehe weg? Also das ist ja auch in der Führung wichtig, ne? Dass man nicht immer eingreift und nicht immer meint, ich muss jetzt. Nee, manchmal ist es besser, den Dingen mal den Lauf zu lassen, um zur Wahrheit zu kommen oder den Menschen um mich herum die Chance zu geben, sich zu entwickeln. Weil wir mit zwei Bedürfnissen auf die Welt kommen, jeder Mensch, Bindung und Entwicklung. Mhm. Das haben wir im Gepäck, wenn wir auf die Welt kommen. Das haben wir sogar vorher schon im Gepäck, wenn wir noch im Mutterleib drin sind. Das ist interessant. Wir wollen Muskeln haben, ne? Wir wollen, dass das Gehirn sich entwickelt. Wir suchen nach Bindung und deshalb sind Bindungspartner auch extrem wichtig. Nicht viele, ganz wenige, aber die müssen wertvoll sein. Und das kann auch eine Führungskraft sein, ein guter Bindungspartner. Mhm. Und der Ort, wo ich mich entwickeln darf als Mitarbeiter.
Inspiration, Vorbild, genau. Bindung,
genau.
Diese ganzen Themen. Lass uns noch mal ganz kurz ein bisschen über deine Personenmarke sprechen.
Ja.
Ja. Jetzt ist es so, du hast ja das, hast du die Weltmeisterschaft oder den Weltmeistertitel ja bekommen. Mhm. Nutzt du das in deiner eigenen Markenkommunikation?
Mhm. Also ich habe jetzt zum einen auf meiner Website diesen Arbeitstitel in 1,5 Jahren zum Weltmeister mit draufgesetzt, wo ich jetzt Vorträge und Workshops anbiete.
Du schreibst auch, glaube ich, gerade ein Buch, oder?
Das ist so nett, dass du das erwähnt hast.
Also, ne?
Nee, ist nett, dass du es erwähnst, danke.
Das heißt, glaube ich, auch so, ne?
Ja,
der
das
Titel
heißt
in anderthalb Jahren zum Weltmeister.
Ja, genau, in anderthalb Jahren zum Weltmeister, wo ich praktisch Parallelen vom Bodybuilding ins Unternehmertum bringe. Mhm. Also das ist auch was ich in anderthalb Jahren halt gelernt habe, zu sehen, das hat so viel mit Business zu tun, so viel. Wie dein Kilimandscharo wirst es ja auch so sein, dass du das erfährst. Und das ist für mich so klar, dass ich das einfach auch in Textform gerne verarbeiten will. Also es gibt jetzt Vorträge, es gibt Workshops dazu und ich schreibe gerade mein Buch. Also es ist eigentlich fertig, ich muss es jetzt wirklich nochmal überlesen und gerade... weiß ich auch nicht, mache ich es gerade nicht. Ich glaube, ich brauche noch 3 Wochen. Ja, ich bin so, habe im Moment vier verschiedene Projekte, die groß sind. Dann denke ich, komm,
Zeit. Ich kenne das. Gerade beim Buchschreiben ist es ja immer so. Und man denkt so, ach ja, das habe ich jetzt in einem halben Jahr geschrieben oder wie auch immer. Ne?
Ja, ja.
Und dann denkst du und überarbeitest und nach jedem Mal überarbeiten, denkst du ja wieder, okay, jetzt lese ich es noch einmal final durch und dann ist gut.
Und dann fällen
dir wieder Dinge ein. Ne? Diese Verbesserungskompetenz, die ist uns ja auch angeboren.
Wobei ich sagen muss, ich habe das mal von einem Künstler gelernt, der hat gesagt, du musst einfach wissen, wann ist das Bild perfekt. Mm. Und wenn du einen Strich mehr machst, ist es kaputt. Mm. Und deshalb im Moment ist es so, ich habe es jetzt geschrieben, ich lasse es jetzt liegen wie so einen guten Hefeteig. Weißt du, das muss jetzt mal so ein bisschen aufgehen, in mir auch. Mm-hmm. Und dann werde ich das fertig schreiben. Aber es sind halt Learnings drin. Also ich erkläre über meine Reise. Ich habe beispielsweise eine Woche vor der deutschen Meisterschaft, wo ich auch deutscher Meister geworden bin, habe ich plötzlich 2 riesen Abszesse im Gesicht gehabt. Mm-hmm. Also richtig schmerzhafte, dicke Dinger. Jetzt wird es ekelhaft. Die haben 2 bis 3 Milliliter Eiter rausgeholt, half aber nicht. Und dann wurden mir die montags aufgeschnitten und ich hatte die Entscheidung, 2 Tage im Krankenhaus zu bleiben. Ich muss trainieren, geht nicht. Also habe ich gesagt, mach mal ohne. Dann haben die mir das da aufgeschnitten. Hat sehr wehgetan.
Okay.
Bis mittwochs lag die Drainage und Samstag, ich habe nur gefragt, kann ich Samstag überschminken? Sagen sie ja. Und Samstag bin ich deutscher Meister geworden.
Okay.
Das zeigt aber, solche Prozesse zeigen auch, dass man nicht loslassen sollte von seinem Weg, sondern objektiv draufschauen, was sind die nächsten Maßnahmen, die ich ergreifen kann, die dann ergreifen, um wirklich weiter ans Ziel zu kommen, ne? Und sich nicht von Niederschlägen so reinreißen, so runterziehen zu lassen. Ne?
Das gehört halt dazu. Ne? Also
absolut.
Wenn ich sag mal, es gibt ja immer Menschen, die mehr oder vermeintlich mehr erreichen als andere. Mhm. Meistens ist es aber auch so, dass die halt einfach auch mehr tun als andere.
Die haben halt den Arsch in der Hose, sag ich immer, ne?
Genau. Das ist halt der Unterschied. Ja. Ne? Und oft wird ja immer das, ja, guck mal, der hat das beneidet und was weiß ich was. Wenn man sich mal anguckt, okay, wie viel Mal ist der auf die Fresse geflogen?
Oder Um dahin zu kommen.
Ne?
Genau.
Deswegen, ich habe ja auch, hier liegt es ja auch, ein Buch geschrieben von Rückschlägen zu Meilensteinen.
Schön.
Das ist ja nämlich genau meine unternehmerische Reise, beziehungsweise das, was dabei rauskam, als Learning. Ne?
Ja. Ja, und das ist das, was ich auch in dem Buch mache. Ne?
Diese Rückschläge zu verstehen.
Also im Grunde genommen ist es ja, und das ist auch das Spannende, was Menschen völlig unterschätzen, das ist Evolution.
Absolut.
Also ich bin ja Biologin, ich habe mal Biologie studiert in meinem Leben und Charles Darwin, genau, und The Fittest Will Survive und Survival of the Fittest und Rückschläge brauchen wir, um zu lernen. Es ist einfach so. Und die da durchgehen, das sind die nachher auch auf dem Gipfel stehen. Witzigerweise hat mein Sohn zum Beispiel, ich habe das Buch schon angefangen, war ich noch gar nicht Weltmeister. Mhm. Da sagte er zu mir, Mom, also er sagte immer Mom, ich bin eine Mom, ich bin keine Mama irgendwie. Okay. Mom, lass das mal. Sag ich, warum? Und dann sagt er...
Positiv konditioniert.
Ja, ich habe gesagt, ich muss ja meinem Gehirn ganz klar sagen, ich bin Weltmeister, weil dann tut... Das ist ja auch so eine Technik, nicht zu sagen, was würde der Weltmeister tun, sondern sich wie ein Kind, ich bin jetzt der Detektiv und dann greift es sich irgendwas und tut es, als wenn es eine Loop hat. Und er überlegt nicht, was muss ich mir denn als Detektiv in die Tasche packen? Und da war es so, dass ich ihm gesagt habe, ich bin Weltmeister. Sagt er, wie jetzt? Sag ich, zeig mich da halt, aber ich bin Weltmeister. Und ich bin es ja dann auch geworden, weil auch die Judges sagten, ich hatte so eine klare Ausstrahlung wie ein Weltmeister. Und deshalb ist das Buch schon in länger, also eigentlich bevor ich Weltmeister wurde, schon in der Mache. Und habe es dann im Urlaub jetzt auf Fuerteventura, das ist so meine Insel, die lässt mich in Ruhe, sage ich immer, habe ich es dann fertig geschrieben. Ja, deshalb, also sowas mag ich auch. Ich habe auch mein Kurzgeschichtenband geschrieben in meinem Leben schon mal.
Okay.
Aus dem Burnout heraus.
Mhm. Ja, das schenke ich dir, das Buch gleich.
Danke, nehme ich mit Widmung, bitte.
Ja, natürlich, schön. Machen wir gleich. Jetzt ist es ja so, wir haben jetzt über deine Personal Brand gesprochen, wir haben über Führung gesprochen, über Führungskräfte. Was ja oft im Marketing aktuell diskutiert wird, ist ja, Führungskräfte zu Personenmarken zu machen.
Ja, ist ja im Moment total. Ja, dank Social Media und so ist auch die Möglichkeit, so da vor die Kamera zu gehen. Ja.
Absolut, es geht ja heutzutage relativ einfach, was heißt einfach in Anführungsstrichen, es geht auf jeden Fall einfacher und schneller, als es noch vor 10 Jahren passiert ist. Wie siehst du das? Müssen gute Führungskräfte Thoughtleader sein? Müssen die eine Personenmarke darstellen, um sich entsprechend zu inszenieren und zu inspirieren? Ist das etwas, wo du sagst, jetzt auch aus deiner Sicht der Personenmarke und Führungskraft heraus, ist das etwas, was du sinnig findest? Oder ist es etwas so, ja, das ist jetzt irgendwie so ein Modethema und jeder will jetzt hier vor die Kamera. Muss das sein? Ist das ein Schlüssel?
Ich muss Jein sagen. Also auf der einen Seite ist es toll, wenn du jemanden hast, wo die Menschen heraufschauen wollen, wo die wirklich sagen, wow, da ist mehr dran, als jetzt am Hans-Peter, der neben mir ist, oder an der Laura irgendwas, die rechts neben mir steht. Ich finde, es darf aber nicht gekünstelt sein. Es muss halt authentisch sein, es muss aus sich selbst herausgeboren sein. Also ich kann dir sagen, als das anfing mit Kamera und so am Anfang, ich dachte, ey, ich stelle mich da nicht vor diese blöde Kamera. Ja? Und mittlerweile merke ich, dass ich unglaublich viele Menschen inspiriere durch meinen Podcast, den ich ja auch habe, Cowgirls Deep Talk heißt der. Und dass Menschen mir wirklich Nachrichten schreiben, wo sie sagen, ich bin endlich diesen Schritt gegangen, weil ich euren Deep Talk gehört habe. Und dann merke ich, dann gehe ich auch gerne vor die Kamera.
Okay.
Weil wenn ich spüre, dass ich den Menschen was mitgeben kann, was sie inspiriert und was ihr Leben auch wirklich verbessert. Ich habe Nachrichten bekommen, das gibt mir auch was zurück. Und dann funktioniert das. Ich finde es schwierig, wenn einer meint, sich jetzt eine rote Fliege anziehen zu müssen. Weißt du, was ich meine? Oder eine geckige irgendwas machen zu müssen. Oder mit roten Schuhen auf die Bühne, die er sonst nie trägt.
Ja, ja.
Aber on Job trage ich es was. Oder auf der Bühne trage ich es. Also da muss ich sagen, da riecht ja jeder dran, dass es nicht okay ist. Und das ist ein Problem der heutigen Zeit. Jeder will besonders sein, aber die wenigsten sind es.
Das sind wir wieder beim Thema Authentizität. Wenn er immer die roten Schuhe trägt...
Ja.
Gib ihm, ne?
Ja, gib ihm. Wenn das seine Lieblingsfarbe ist, hat er von 10 im Schrank, weil wie ich jetzt auch, ne? Also ich bin einfach, wie ich bin, eben gedacht, was ziehst du denn heute an? Hab rausgezogen, fertig ist. Ich würde mir jetzt für hier nichts extra was kaufen, ne? Oder extra zum Friseur gehen oder jetzt zum Make-up gehen. Ich mache das halt selber. Und, und das ist halt so ein Punkt, wo ich glaube, wo in der heutigen Zeit, und das merkt man, ich spüre das, ob da ein authentischer Mensch vor mir sitzt, der einfach gerne seine Haare grün hat, weil er sich darüber seine Persönlichkeit ausdrückt und einfach das cool findet, oder ob es jemand ist, der sagt, ich färbe mir jetzt die Haare grün, damit ich eine Wirkung habe. Du wirst keine Wirkung haben. Du wirst ein Clown sein und keiner nimmt dich ernst. Und das ist halt das Wichtige. Also, dass wenn man eine Personenmarke kreiert, dass man sagt, erstens, will der überhaupt vor die Kamera? Hat der Spaß daran? Hat der Freude daran? Hat der etwas, was er mitgeben kann? Weil ich finde im Marketing heutzutage ein Riesenthema ist Relevanz.
Absolut.
Was hat denn der Mensch, der dir jetzt zuguckt, überhaupt davon?
Gerade in dieser Informationsüberflutung,
total,
ne?
Total.
Von Bullshit letztendlich.
Ne? Ich bin heute wieder angerufen worden von irgendwem, der meine Marke pushen wollte. Dann sage ich, Junge, habe ich kein Interesse. Ich rede dann auch so. Ja, vielleicht könnten wir, sage ich, das ist jetzt Sales-Geblabbel, das kann ich auch nicht mehr ab, dieses Sales-Gelaber.
Schön nach Skript, ne?
Ich könnte kotzen. Also ich finde, es könnte wirklich im Strahl kotzen dann, weil ich denke, es ist so nicht authentisch. Und zuletzt rief einer an und sagt, Frau Weimar, das ist jetzt hier ein Werbeanruf. Sag ich, wissen Sie was? Deshalb bleibe ich jetzt dran. Dann ist doch mal ehrlich. So, nachher war es dann. Ich habe dann gesagt, ich brauche es nicht. Aber das war wirklich super, halten Sie sich das. Es hat was, finde ich, ganz viel mit Sympathie zu tun. Also Personen, gute Personenmarken können Reibung erzeugen, aber die müssen trotzdem sympathisch sein. Man muss die mögen. Also ich sitze mittlerweile teilweise, wenn ich irgendwie was mitgeben will, morgens, sonntags beim Frühstück, ich habe so ein Flausch-Krümelmonster-Bademantel mit so zwei Augen drauf. Ich mag Krümelmonster und so zwei Keksen. und noch mit so Ränder unter den Augen. Und auf einmal kommt mir eine Idee, dann nehme ich mein Handy, sage ich so, Mädels, Jungs, ich habe gerade eine Idee, die will ich mit euch teilen. Mhm. Es kommt gut an, dieses Unmaskierte. Absolut. Und so bin ich auch unmaskiert. Also es ist, Authentizität ist auch in der Führung und in der Marke ein Riesending.
Sehr schön.
Wie kreierst du das denn mit deinen Kunden, da authentische Marken zu?
Ja, das ist eine gute Frage, weil letztendlich spielt halt da die Identität eine große Rolle. Mhm. Ne? Und du kannst ja nur authentisch sein, wenn du überhaupt weißt, wer du bist. Mhm. Ne? Und genauso, wir haben ja auch eine Methodik entwickelt, den Walk of Brand, so nennen wir das ja bei uns.
Spannend.
Genauso wie der Podcast auch heißt. Ja. Indem wir, bevor wir überhaupt nur irgendeine Inszenierung starten, immer über die Identität sprechen.
Toll. Ne?
Das ist die Basis. Und mehr die Brand Identity. Das ist völlig egal, ob das eine Personal Brand ist, ob das eine Product Brand ist, eine Corporate Brand. Völlig egal. Das Erste, was man mit uns machen muss, ist über die Identität sprechen. Mhm. Und dann kommt ja auch oft von Kunden so, ja, aber ich weiß ja, wer ich bin. Dafür brauche ich jetzt ja kein Geld zu bezahlen.
Ja, wer sind Sie denn? Ne?
Selbst wenn er es weiß, wissen wir es als Agentur ja noch gar nicht. Und das ist obligatorisch. Wir arbeiten nicht mit Kunden zusammen, wenn wir dieses Branding Camp, so nennen wir es, nicht durchführen.
Das ist interessant. Ne? Mach ich bei den Führungskräften übrigens auch. Das ist total spannend, dass ihr das so macht, weil ich bin auch jemand, ich sag so, was ist denn das? Was ist denn ihre Identität? Mhm. Und ich spreche in Unternehmen ganz oft, dass die Menschen sich mit dem Unternehmen, die dort arbeiten, nicht identifizieren. Ja. Sag ich, sie haben gar keine Identität in ihrem Unternehmen. Also Identität ist ein riesen Hebel.
Und auch dann die Frage, wie übersetzt du die Identität? Ne? Das ist ja dann der nächste Schritt. Ne? Thema Brand Identity übersetzt in Brand Design. Mhm. Also sprich, ein Logo? Mhm. Ja gut, Logo ist halt ein Baustein, ein Markenzeichen, eine Identität
eine
zur Visualisierung.
Genau,
so,
zur Visualisierung.
Die Frage ist aber, was ist die Farbgebung? Mhm. Wie ist die Farbwelt aufgebaut? Mhm. Was für eine Bildwelt nutzen wir? All das muss ja, wenn du es authentisch machen möchtest, deiner Identität entsprechen.
Das muss dem folgen. Ne? Das
da gibt es Gesetzmäßigkeiten. Die Frage ist, okay, welche Farben nutze ich denn? Mhm. Die was in der Farblehre ausdrücken.
Ja, ausdrücken, genau.
Und das,
ja, genau.
Also
ja.
Da hängt so viel dahinter, dass bevor wir eine Werbekampagne starten, dass wir all diese Dinge vorher erstmal klären müssen.
Und das ist auch was, das merke ich auch bei mir in der Agentur, das ist was, was oftmals von draußen noch gar nicht wahrgenommen wird, wie viel Arbeit dahinter steckt. Mhm. Ne? Das ist nicht greifbar. Und so ist es auch absolut. Im Coaching. Das ist so ein Wort, ja, ich bin Coach. Das ist für mich echt mittlerweile, spreche ich es überhaupt noch aus?
Ja.
Oder? Weil es ist so eine Blase geworden, die Leute können es nicht greifen. Ja. Und das ist schade, weil gerade so kreative Prozesse, und die hast du in der Agentur, die habe ich auch als Coach, wir sind ja kreativ denkende Menschen. Wir überlegen, wo muss das hingehen? Wie fühle ich mich ein? Was ist das jetzt? Was ist die Substanz? Was will ich bewahren? Was muss aber vielleicht auch geändert werden? Ja, sag mal, gerade in so Traditionsunternehmen, sei es im Marketing oder sei es in der Führung, du musst ja teilweise diese Haut mal aufbrechen und sagen, Leute, wir leben jetzt 2025, bald 26, die Menschen da draußen haben andere Ansprüche. Eure Mitarbeiter haben andere Ansprüche. Und das ist vielen gar nicht bewusst, weil ging ja bisher immer so.
Das Problem, was wir da draußen haben, ist ja ein ganz anderes. Das ist ja, dass unser Job ja nicht geschützt ist.
Nee, genau, ist so.
Das ist ein Riesenthema. Ja. Theoretisch kann ja jeder morgen eine Marketingagentur gründen. Jeder kann morgen Coach werden. Und das Problem ist ja gar nicht, dass wir in diesem Becken schwimmen, sondern dass der uns beauftragen soll, das nicht unterscheiden kann.
Nee, weil
das
der lauter auch, bunte Fische
genau,
sieht.
Genau, das ist auch gar nicht böse gemeint, weil du kannst ja auch nicht alles wissen. Ne? So. Und was passiert, also gerade im Agenturbereich, inhabergeführtes Unternehmen, ne, 500 Mitarbeiter, 1000 Mitarbeiter, ja, da stelle ich halt einen Marketingleiter ein. So, was macht der? Der Inhaber, der stellt jetzt einen semiprofessionellen Marketingleiter ein, der hat ja Marketing studiert, ne, der dann wiederum semiprofessionelle Agenturen beauftragt.
Absolut.
Und am Ende wundern sie sich dann, ja, Marketing ist doch alles nur Mist, da verbrenne ich ja nur mein Geld mit, brauche ich nicht.
Wobei wir jetzt bei einem Thema sind, also mir geht's ja genauso mit der Agentur. Ich fühle das total. Es ist ja immer eine Frage der Qualität.
Mhm.
Und deshalb, was ich zum Beispiel sehr gerne als Führungskräftecoach mache, die meisten schreiben eine Mail.
Mhm.
Ich will in den direkten Kontakt, ich will mit den Menschen sprechen. Im besten Fall treffe ich mich mit den Menschen, weil man dann am Tisch auch wirklich klar machen kann, was man kann. Mhm. Wenn ich jetzt irgendwelche Webentwickler da draußen sehe, die auf einer Startsession 500 Programmierfehler haben und dann reden über Google Ads, dann denke ich, warum macht ihr denn? Warum? Aber die können das ja nicht erkennen. Und deshalb ist es, glaube ich, wichtig, in die Kommunikation zu kommen, persönlich zu werden,
absolut.
Aber den Schritt hinzubekommen, finde ich extrem schwierig.
Sehr schwer. Ist so.
Es ist so.
Ist so.
Also es ist wirklich, wo ich denke, mach doch einfach mal das Telefon. Ich will dich nicht überreden, ich will nur einfach mal wirken dürfen. Ja. Ne? Das ist schwierig.
Absolut. Ja, und die Inszenierung so zu gestalten, dass du wirken kannst, ne? Das ist ja genau dieser Step.
Das ist so.
Ja, sehr, sehr spannend. Ich könnte noch Stunden mit dir weiterreden, aber ich glaube, wir müssen auf jeden Fall mal hier so einen kleinen Cut machen.
Machen wir.
Vielleicht aber nochmal zusammengefasst. Wenn du jetzt unseren Zuhörern und auch auf YouTube unseren Zuschauern da draußen nochmal so die drei wichtigsten Tipps mitgeben kannst, gerade was das Thema Führungskraft, auch Personal Brand in der Führung, wenn du die mitgeben müsstest. Welche drei Dinge wären das, wo du sagst, so, ey, die drei Dinge, die müsst ihr berücksichtigen?
Also das Erste, da waren wir jetzt eben, findet eure echte Identität und seid kein Schauspieler für irgendwas. Also ich sage jetzt mal, das böse Wort prostituiert euch nicht für eine Rolle, sondern schaut wirklich in euch rein, wo geht's euch gut, wo geht's euch nicht gut. Das Zweite, was mir ganz wichtig ist, ist, dass euch bewusst sein muss da draußen, dass ihr programmiert eure Gehirne, nicht der neben euch, nicht der die Familie. Ihr programmiert eure Gehirne, arbeitet an eure Gedanken und setzt euch ein klares Ziel. Ich finde Zielsetzung ganz, ganz wichtig. Also das finde ich immens wichtig, aber kommt bei euch an in eurer Stärke, weil ihr müsst es im Zweifelsfall euer Leben lang tun. Und dann die Kraft irgendwann auf halbem Weg zu verlieren, weil man sich verstellt, ist extrem ungesund. Wie ich ja selber auch festgestellt habe.
Ja, wir beide.
Du mit dem Kili und ich hier mit meinem Weltmeister.
Genau. In diesem Sinne, vielen, vielen Dank,
dass du
heute meine Interviewpartnerin
warst.
Und an euch da draußen, ich hoffe, euch hat's gefallen. Wenn ihr natürlich Fragen habt und ein bisschen tiefer gehen wollt und vielleicht auch Interesse an so einem Coaching, gerade mit den Pferden, habt, könnt ihr natürlich jederzeit euch an die Nicole wenden oder ihr schreibt mir einfach eine Nachricht. Ich leite das natürlich dann jederzeit gerne weiter. Ansonsten freue ich mich, dass ihr dabei wart bei dieser Folge, dieser sehr spannenden Folge, und freue mich natürlich auch, wenn ihr bei den nächsten dabei seid, den Kanal abonniert, wenn es dann wieder heißt The Walk of Brand, Marke macht Umsatz. Bis dahin, euer Tommy. Ciao.